Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Januar 2023.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
inklusiv und vegan gemeinsames Kochen im Emsland. Neu und laut, der Behindertenbeauftragte Hannovers bringt sich in Position. Rückblick 22, Ausblick 23. Der BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig im Gespräch.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Seit Oktober ist Gerd Schwesig auf seinem neuen Posten als Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen. Schwesig löst damit den bisherigen und langjährigen Geschäftsführer Hans-Werner Lange ab, der zum BVN-Vorsitzenden gewählt wurde. Über seine ersten Erfahrungen auf dem neuen Posten, aber auch auf die Vorhaben im nächsten Jahr 2023 sprach Schwesig mit Ihrem BVN-Radio. Zunächst ein Blick zurück auf das Jahr 2022 und die ersten Erfahrungen.
2022, ein spannendes Jahr für mich persönlich, aber ich denke auch für uns alle. Vorgefunden habe ich meinen Verband. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren beschäftigt und habe hier am 4. Oktober einen sehr gut aufgestellten BVN übernommen und hatte in den letzten Wochen Gelegenheit, mich einzuarbeiten, tiefer in einige Bereiche, die vorher noch nicht so zu meinen Aufgaben gehört haben, einzusteigen, dabei immer stets gut unterstützt durch die Teamleitung und alle Kolleginnen und Kollegen, die hier sind. Also eine sehr spannende Zeit, eine intensive Zeit, viele Stunden, viele Tage, viele Reisen, zum Teil neue Gesichter und insgesamt eine mich sehr befriedigende Situation. Ganz toll alles.
Dann blicken wir natürlich gleich sehr optimistisch vielleicht ins nächste Jahr 2023. Welche Impulse wären denn denkbar, um die Zusammenarbeit mit den Regionen des BVN in Niedersachsen, sieben gibt es, vor Ort und auch den regionalen oder lokalen Gruppen zu verbessern? Was ist da denkbar?
Also denkbar ist vor allem, dass wir die aus meiner Sicht sehr gute Zusammenarbeit kontinuierlich auch ab 23 weiterführen, dass wir im Austausch bleiben, dass wir gegenseitig uns besuchen und vielleicht, um den Gemeinsinn auch wieder zu stärken, dass wir endlich nachholen können in 23 unser ja schon für 2020 geplantes Ehrenamtstreffen, wo wir ja die Gruppenleitungen, die Vertretenden in den Vorständen, aber auch alle Menschen, die in den Regionen Verantwortung tragen in der Selbsthilfe, einladen wollten hier zu uns nach Hannover, ein Fest feiern. Das wollen wir unbedingt 23 nachholen und damit auch wieder so unseren ausgerufenen Familiensinn, dass wir gemeinsam sind, auch wieder zu unterstreichen und alle wieder abzuholen. Das ist mir ganz wichtig, dass es klappt, dieses Fest zu machen.
Sie sind ja ganz stark in der Beratung verwurzelt. Koordinator Blickpunkt Auge wäre da ein Stichwort. Die Beratung der Menschen, der Betroffenen, der Blinden, der Sehbehinderten, aber auch der Augenpatientinnen und Patienten, Stichwort Blickpunkt Auge eben, ist Ihnen als Rückgrat der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe sehr, sehr wichtig. Gibt es da auch für 23 neue Ideen, Impulse?
Ja, auch für 23. Also Sie sagen das ganz richtig. Das ist mir wesentlich, weil ich glaube, es ist eins der Stärken, die wir haben im Hause BVN, nämlich die Beratung betroffener Menschen und eben auch neben ganz vielen anderen wesentlichen Aufgaben eine der sehr wichtigen Aufgaben. Und da freue ich mich eben, dass endlich im nächsten Jahr unser Blickpunkt Auge mobil auf die Straße gehen wird, dass wir eben mit einem Beratungsfahrzeug überall in die Fläche in Niedersachsen kommen, um ortsnah bei den Betroffenen zu sein. Das wird also spätestens im Frühjahr 23 starten, dieses Fahrzeug. Und wir werden noch eine Innovation platzieren. Wir müssen ja auch digitaler werden und auch das Moderne mitgehen für die Menschen, die es nutzen wollen, wenn sie Angehörige sind oder auch Betroffene, die in der Lage sind. Wir werden nämlich digitale Online-Beratung anbieten in Form einer Blickpunkt-Auge-App, über die zu uns oder den Teams für Blickpunkt-Auge-Beratende kann man dann Kontakt aufnehmen. Das sind so zwei Blickpunkt-Auge-Dinge, die für das nächste Jahr ganz wesentlich sind.
Die Blickpunkt-Auge-Beraterinnen und Berater, die werden ja permanent weitergebildet. Das ist ja geradezu verpflichtend, State of the Art oder ganz vorne mit dabei zu sein. Könnte man sich auch vorstellen, dass sich Blickpunkt-Auge-Beraterinnen und Berater so gegenseitig vernetzen, dass jeweils immer Best Practice rauskommt, um Neudeutsch zu formulieren, also wirklich immer die beste Idee, die irgendjemand vielleicht auch vor Ort hat, weitergetragen wird zu den anderen?
Also wir wollen, genau das ist ein Ziel, auch kontinuierlich an der Vernetzung der Beratenden untereinander weiterarbeiten. Sie haben die Weiterbildung, die verpflichtend ist, angesprochen. In diesem Jahr haben wir aus diesem Grund ein Seminar gemacht oder einen Workshop gehabt, wo zum Beispiel die kollegiale Beratung aus der professionellen Sicht den Beratenden gezeigt worden ist, wie es geht. Also miteinander selber in Austausch zu sein, um sich Fall zu beraten, aber überhaupt auch über Fragen oder Innovationen auszutauschen. Und das ist auch etwas, was wir im System der Beratung etablieren wollen, also die kollegiale Beratung, und die bietet natürlich auch Raum für Innovation oder Weitergabe von ganz wesentlichen Informationen.
Sie kommen ja in Ihrer Tätigkeit aus dem Bereich auch Vernetzung. Der Behindertensportverband Niedersachsen, der verstärkt gerade seine Verbindung zum Hörgeschädigtenverband dieses Bundeslandes. Beides sind ja zusammen mit dem BVN auch Partner im Forum Artikel 30 UN-Behindertenrechtskonvention Freizeit und Sport. Wo sind Sie dabei oder sind Sie mit den beiden schon so sehr stark vernetzt, dass Sie sagen, das macht uns gar nichts, wir sind sowieso dabei?
Das Forum Artikel 30, Behinderung in Sport, Freizeit, Kultur, ist für uns ganz, ganz wesentlich. Da sind wir in der Vergangenheit ganz eng dabei und bleiben das auch in 23 und später. Also da die gute Zusammenarbeit fortzusetzen, ist mir ganz wichtig.
Große Ereignisse, die werfen ihre Schatten voraus. Im Frühjahr gibt es wieder in Niedersachsen die Wahl zur Behindertensportlerin, zum Behindertensportler des Jahres. Eine Sportlerin ist Kirsten Link aus Lüneburg, eine blinde Frau, die das immer noch exotische Treiben rund um den Blindentennis ganz stark nach vorne bringt. Sie sind, glaube ich, nicht in diesem Fall die unterstützende Institution, aber dennoch freuen Sie sich natürlich, dass eine Sportlerin aus diesem Bereich vorne mit dabei ist und nominiert.
In allererster Linie freue ich mich darüber, dass es auch im nächsten Jahr so sein wird, dass unter den vielen Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen auch wieder jemand dabei ist, der selbst blind-sehbehindert ist und die Sportart eben in diesem Fall das Tennisspielen vertritt, eine eben noch immer etwas seltene oder nicht so bekannte Sportart. Insofern ist es gut, dass durch den Preis oder eine Verleihung irgendwie die Öffentlichkeit davon erfährt, dass es das gibt. Und das Dabeisein der Sportlerin zeigt eben die Vielfalt von Menschen mit Behinderungen, die verschiedenste Sportarten ausüben. Das finde ich super.
Welche Impulse wollen Sie in 2023 bei, ich sag's mal, wirtschaftlich bedingten, möglicherweise einsetzenden Verteilungskämpfen setzen im Hinblick auf Blindengeld? Endlich einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Stichwort wäre Pflegegrad 2, 450 Euro im Monat und vielleicht auch endlich ein Sehbehindertengeld.
Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe auf der landespolitischen Ebene weiterhin, für einen auskömmlichen Nachteilsausgleich sich einzusetzen, für eine Höhe, die dann auch zu Recht den Namen trägt, dass sie in der Lage ist, Nachteile auszugleichen, auch blinde Menschen unterliegen der Inflation beim Kauf von Hilfsmitteln oder Serviceleistungen und alles wird teurer. Und insofern geht es natürlich um die Erhöhung, vielleicht auch um das Erreichen wie in anderen Ländern, dass man nicht immer wieder kämpfen muss, sondern dass analog der Renten eine jährliche Steigerung des Betrages eingeführt wird, in Niedersachsen auch. Und Sie haben es gesagt, ganz wesentlich für uns bleibt die Forderung und damit die Einführung eines Geldes für Menschen mit Sehbehinderung.
Wir wissen ganz genau, dass frühzeitige Einbinden von Menschen mit Behinderung und ihrer vertretenen Gremien ist essentiell für eine inklusive Gesellschaft. Man bereitet sich in Niedersachsen gerade vor auf den Aktionsplan zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 2024-2025. Inwieweit sind Sie im nächsten Jahr auch mit eingebunden und setzen starke Akzente?
Also wir sind auf jeden Fall wieder dabei. Wir sind ja auf der landespolitischen Ebene durch verschiedenste Menschen vertreten in den Gremien und auch in den Arbeitsgruppen und Untergruppen, die dann auch den Aktionsplan ab 24 weiter fortschreiben werden. Und wir werden uns nicht nur für die Belange blind-sehbehinderter Menschen einsetzen, sondern das ist ja unsere Gehrichtung geworden, dass wir allumfassende Barrierefreiheit für alle Menschen gemeinsam einfordern und werden unsere Kompetenzen und Expertise genau dort einbringen, wo wir gut sind, und hoffen dann auf eine weiterhin Verbesserung.
Ja, zum Schluss die persönliche Frage zum Jahreswechsel. Was wünschen Sie sich für 2023 und was wünschen Sie Ihren Hörerinnen und Hörern draußen im Lande für das kommende Jahr?
Persönlich wünsche ich mir einfach nur Gesundheit und dass alles so weitergeht, wie es derzeit ist. Das ist alles super. Ich habe einfach den Wunsch für meinen Verband und für die Mitglieder und für die Menschen da draußen, dass wir gesunde Zeiten kriegen, dass wir wieder Raum finden, uns zu begegnen. Das wünsche ich mir am allermeisten für 23 und spätere Jahre. Weiterhin so tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gemeinsam arbeiten kann daran, dass wir das Bewusstsein in Gesellschaft erzeugen für Menschen mit Behinderung, dass da Empathie entsteht für uns und unsere Stärken, aber auch Bedürfnisse, daran will ich arbeiten und da freue ich mich drauf. Und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich an dieser Stelle ein gutes und vor allem auch gesundes neues Jahr. Für Sie persönlich alles Gute da draußen und dass Sie so viel von dem umsetzen können, was Sie sich wünschen.
Herr Schwesig, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
Der BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig im Gespräch mit Ihrem BVN-Radio. Was der BVN vielleicht auch für Sie 2023 bewirken kann, seien es Rat, Tat und Hilfe oder auch das gemeinschaftlich-gesellschaftliche Leben wie das kraftvolle Auftreten für eine inklusive Gesellschaft. All dies erfahren Sie beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Hallo, hier ist Jörg Knör.
Und hier ist auch Dieter Bohlen. Mega, mega. Und Sie hören, na?
Hier ist Otto Walkes.
Sie hören natürlich das BVN-Radio. Und warum?
Ja, kann ich sagen. Hier ist Udo Lindenberg. Weil Radio ist richtig cool, weil Radio geht immer ins Ohr, aber Fernsehen, na, geht immer ins Auge.
BVN Radio.
Wie bringt man Tradition und Moderne zusammen? Na, ganz einfach. Mittels des schönen Wortes Liebe geht durch den Magen. Und so bringt die Papenburger Gruppe Seen in der Region Ostfriesland auch beides gut in Einklang. Das traditionelle gemeinsame inklusive Kochen blinder, sehbehinderter und normalsichtiger Menschen und das Erstellen eines frischen, leichten Dreigänge-Menüs mit veganen Zutaten. Wie bitte? Richtig gehört. Da gibt's kein Wat Buhr nicht kenntet, Freite nicht. Zeitsprung für Heilige, es war ein voller Erfolg. Die eigens angereiste Kochkursleiterin ist begeistert.
Ja, ich glaube, alle sind versorgt. So, bevor ihr zugreift, ihr seid alle hungrig. Ruhe. Ihr habt's wirklich mega, mega gut gemacht. Danke, dass ihr heute für mich gekocht habt. Ein bisschen konnte ich schon probieren, das hat mir schon sehr gut gefallen.
Zurück auf Start. Ende November. Ungemütliches Wetter. Etwa 25 Leute sammeln sich in der Lehrküche der Ludgerus-Schule im westlich der Ems gelegenen Rehde. Man begrüßt sich landestypisch.
Moin.
Moin, Maria.
Der Job? Das vegane Essen. Gewünschter Erfahrungsschatz. Gemeinschaft macht Spaß. Und zum Kochen braucht man Hände, keine Augen. Und vegane Küche kann wunderbar munden. Hermann Reiners, Leiter der Gruppe Seen, spielt ironisch mit dem Image veganer Küche.
Mutig, ohne was zu essen hierher zu kommen heute. So, ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich wieder an unserem Kochen teilnimmt. Und ich begrüße ganz herzlich Sarah Ruhe. Sarah hat sich der veganen Küche verschrieben. Für viele ist das sicherlich ein bisschen neu, aber ich finde es sehr spannend.
Ausgedacht hat sich das Rezept fürs vegane Drei-Gänge-Menü eine junge Frau mit ansteckender Frische. Sie kommt eigens aus Bremen ins westliche Niedersachsen.
Sarah Ruhe, wie die Stille.
Lebendig und freundlich, wie freudig erregt, begrüßt sie ihre Kochgemeinde mit Humor.
Ich habe schon gehört, für alle, die nicht satt werden, dass ein Dönerladen hier um die Ecke ist. Wer hat schon Hunger? Alle? Okay, dann fasse ich mich kurz. Ich bin Sarah, ernähre mich jetzt tatsächlich seit fast 10 Jahren vegan, bin da aber mittlerweile nicht mehr ganz so streng. Also es kommt vor, dass ich ab und an mal auch ein Stück Käse esse. Ja, und ich koche total gerne.
Und das auch beruflich. Professionell hat sie mit einigen helfenden Händen Kisten voller Lebensmittel in die Lehrküche verbracht. Links und rechts eines Mittelganges je 4 voll ausgestattete Küchenzeilen.
Die eine Gruppe würde sich mit der Vorspeise auseinandersetzen. Das ist ein exotisches Bruschetta mit Avocado, Oliven und Orangen. Also eine ganz ungewöhnliche Kombination, die aber wirklich gut schmeckt. Ja, ne? Die Hauptspeise wird ein veganer Burger. Das wäre dann eine Gruppe, die den zubereitet. Und es gibt dann noch Kartoffelecken mit Dip und einem Salat als Beilage. Da würde ich vorschlagen, dass wir da eine eigene Gruppe für bilden. Und natürlich gibt es zum Abschluss ein Dessert. Das wird ein warmer Zucchini-Brownie mit Vanilleeis. Oder? Also für alle, die bis jetzt noch keinen Hunger hatten, jetzt ist der Hunger hoffentlich da.
Also Weichenstellen für alle. Also
wenn es irgendjemanden gibt, der vielleicht eher heute zum Essen als zum Kochen da ist, würde ich sagen, ist die Dessert- oder die Vorspeisengruppe wahrscheinlich die beste Wahl. Die Hauptspeise und die Beilagen sind so ein bisschen eher für die Hobbyköche, die auch gerne ein bisschen ausprobieren.
Hier passen Spaß und Kochlust zueinander, wie das Deckelchen aufs Töpfchen.
Wer hätte denn große Lust bei der Vorspeise?
Die zu erstellenden Speisen werden auf die Küchenzeilen verteilt. Die Gröbchen finden sich per Fußabstimmen. Einige sehen normal, einige eingeschränkt, einige nichts. Alle gehen's inklusiv an. Jede und jeder, wie er oder sie es kann.
Aber das seid ihr nur zu zweit? Zu dritt.
Sarah leitet an, hier in der Salatküche.
Einfach so, wie ihr lustig seid, aus allen Zutaten, die ihr hier so findet. Vielleicht mit ein bisschen gerösteten Cashewkernen, rote Beete. Und wenn ihr mögt, dann schaut euch doch gerne schon mal einfach in der Küche hier oben und sucht euch alle Sachen, die ihr vielleicht gebrauchen könntet. Und ich komme gleich nochmal wieder.
Ja.
Eine Küche weiter. Einige Herren üben sich im Zutaten organisieren für die Brownies.
540 Gramm Mehl, 200 Gramm Kakaopulver, 2 Pakete Backpulver, 1 Prise Salz, 600 Gramm Zucchini, die werden gerieben, 240 Gramm Kokosfett flüssig, 240 Milliliter Pflanzenöl.
Sigi, voluminöser Bass, reibt Zucchini. Eine Premiere.
Schlangengurken, die habe ich schon gerieben. Ja, 1000 Mal schon. Ne? Das ist im Prinzip dasselbe. Ne? Aber gegessen habe ich sie noch nicht. Gedrückt.
Wolfgang rührt die Zutaten alsdann zusammen.
Nach Rezept.
Fast möchte man die Zunge im Mundwinkel heraushören. Der Mann kocht zu Hause wenig, aber will es hier akkurat.
Und dann machen wir es genau. Halbwegs genau.
Derweil raspelt Sigi noch Nachschub an Zucchini über die Reibe. Nur Vorsicht, dass das Grüne nicht plötzlich rot wird.
Deswegen bin ich schon mit den Fingern ganz vorsichtig. Aber Schlangengurke genau dasselbe. Oh, da habe ich mich schon geschnitten. Ja, ja, das kann schnell passieren. Auch wenn du noch sehen kannst. Ja, ein bisschen kann ich noch.
Anderswo, wo sind die Karotten? Wo sind die Haferflocken? Ach ja, alles da. Tüten aufreißen, Gläser öffnen, Salat, Gemüse und Kartoffeln waschen.
Ich mache die von Hand und wenn es nicht gut ist, hat er Pech gehabt.
Kartoffelecken. Dazu werden die Kartoffeln roh in kleine Segmente geschnitten. Einen Gang weiter, hier haben sich die Mutigen des Burger-Trupps versammelt. Agnes müht sich an einem hartleibigen Kürbis.
Also ich koche eigentlich regelmäßig Kürbissuppe, nur dieses scheint ein hartes Exemplar zu sein. Aber ich hoffe, dass mein Finger dran bleibt.
Daneben schabt Heinz Rübchen. Bald könnte es eine Strafe sein für entdeckte blinde Passagiere, die ihre Passage in der Kombüse abarbeiten.
Ja, ja, das passt zu mir. Ja, weil ich sonst gar nicht in die Küche gehe, selten. Und wenn ich schon mal drin bin, dann werde ich bestraft. Deswegen gehe ich sonst nicht rein.
Seine Frau Brigitte will da aber keinen Erziehungstrip draus machen und erklärt:
Ich war heute ganz gespannt, wie veganes Kochen funktioniert, weil ich das noch nie gemacht habe. Deswegen finde ich das recht interessant.
Ihr Mann habe das Rezept schon studiert und...
Ich wollte schon wieder gehen.
Er wollte schon wieder gehen.
Aber dann, die Kinder öffnen oft Welten, zeigt sich auch Heinz offen.
Unsere Kinder sind teilweise auch mal auf einem vegetarischen Trip gewesen. Und meine Tochter isst das teilweise immer noch so ein bisschen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch schmeckt.
Und ganz erstaunt gibt er zu, statt einfach nur Rindfleisch für die Burger-Patties zu nehmen, bedürfe es hier eines ganz anderen Aufwandes.
Sie sehen ja, wie viele Zutaten da hinten liegen, wie viele Gewürze und so. Also das besteht dann ja schon so ein Patty aus 10, 12 Einzelteile. Und wenn man sonst ein Hack-Patty macht, dann muss man nur Hackfleisch haben, ein bisschen würzen und dann ist man fertig. Also von daher ist es schon eine große Aufgabe.
Bei seiner Frau Brigitte hält sich der Respekt noch in Grenzen.
Ich probiere gern mal was aus, mal was Neues kennenlernen. Alles gut.
Einen Meter weiter hat Agnes den Kürbis weitergeschnitten.
In dünne Spalten und dann soll das Ganze angebraten werden und das kommt dann mit auf den Burger.
Und dann gibt sie, man hört das Erleichtertsein zu.
Also ich bin auch sehr froh, dass wir nicht irgendwie mit Ersatzstoffen arbeiten. Das war immer so meine Abschreckung der veganen Küche gegenüber. Sondern dass es wirklich Produkte sind, die ich auch in meiner Küche verwende. Mit roten Linsen arbeite ich auch gerne. Also ich bin jetzt gar nicht so ein großer Fleischesser seit einigen Jahren. Ein-, zweimal die Woche Fleisch. Aber dass ich mich jetzt vegan ernähre, das ist jetzt für mich Neuland. Ich lasse mich mal überraschen.
Ortswechsel, Salatküche. Hier schneidet Marion rote Beete. Liebenswert ihr niederländischer Akzent.
Super, toller Salat mit Cashewkerne, mit rote Beete, eingelegte Zwiebeln, Gurken. Sieht toll aus. Wir sind gespannt, ob es schmeckt.
Sie ist der guten Küche verbunden, hören wir heraus.
Aber wir kochen auch sehr viel zu Hause, alles gesund und so. Und versuchen auch immer vom Markt alles zu holen und vom Bauer.
An der Kochplatte hantiert Rita mit der Pfanne und röstet Cashewkerne für den Salat.
Bis jetzt sind sie noch sehr brav, langsam braun. Muss nur aufpassen, dass sie nicht schwarz werden.
Ein bisschen Farbe und dann können sie raus.
In der Beilagenküche sind die Kartoffeln mittlerweile sauberst gewaschen und in Spalten geschnitten. Fertig für den Ofen.
Aber anschließend schmecken sie gut.
Marianne hat auch zu Hause öfter schon Kartoffelecken hergestellt aus Süßkartoffeln und mit Ofengemüse. Wolfgang, Gemütsmensch mit Bart und Brille sowie hessischem Akzent, ist ebenfalls am Kartoffelecken erstellen, ganz der Routinier, aus Gründen.
Ich koche es schon seit vielen Jahren, weil erstens meine Frau es nicht gut sieht und zweitens unsere Tochter damals gesagt hat, als Mama noch zu Hause war, gab es immer was zu essen mittags, wenn wir aus der Schule gekommen sind. Und von da an habe ich gekocht.
Obwohl der Mann schon Jährchen hinter sich hat, ist er keiner aus der Reihe, die am offenen Kühlschrank verhungert wäre. Früh übte er sich.
Als wir noch in der Schule waren, letzten zwei Jahre im Gymnasium, habe ich meinen Kumpel von zwei Häuser weiter, der mit mir in einer Klasse war, habe ich gesagt, komm her, wir lernen kochen, kann man immer gebrauchen. Okay, hat er gesagt, ne, Mädchen kann man auch da treffen, ne, sind ja ein paar da, dann gehen wir kochen. Dann haben wir dann angefangen zu kochen.
Spricht und schneidet Kartoffelspalten. Immer Vorsicht, keine Finger hineinschneiden, soll ja vegan bleiben. Zurück zum Nachtisch. Hermann, früher vor seinem Autounfall, arbeitete er als Koch. Ein anderer Autofahrer nahm ihm auf seiner Heimfahrt von der Schicht die Vorfahrt und er verlor seine Sehfähigkeit. Gerade röstete er Mandeln.
Als Garnitur auf dem Kuchen.
Und zwar in einer trockenen Pfanne, denn mit Öl würde es nicht funktionieren.
Weil dann werden die weich.
Wieder was gelernt. Hans und Siggi daneben bröseln Lebkuchen zu dem Teig aus geraspelten Zucchini.
Eine Adventsnote rein.
Na, Jungs sind halt Jungs. Siggi träumt sich den Nachtisch in höhere Prozente-Sphären.
Ein Schuss Whisky noch.
Ja, Alkohol ist ja vegan, oder nicht?
Ja.
Wobei wir gleich bei etwas Warenkunde wären. Ein paar Meter weiter werden für die Hamburger Zwiebeln in einer Eisenpfanne gebraten und mit Rotwein abgelöscht. Der kommt aus Spanien, auf der Flasche steht Rioja und ist ausweislich des Etikettes vegan. Moment mal, war Wein nicht eigentlich aus Trauben? Okay, die haben zwar Fruchtfleisch, aber Martin steht an der Pfanne und denkt nach. Und vielleicht ein wenig schwermütig sieht er den Alkohol verdampfen.
Doch, ich würde ja gerne, aber ich habe kein Glas. Viel zu schade.
Klar, bringe ich ihm eines. Doch Er ist ihm wohl ein wenig zu süßlich.
Für die Zwiebeln ist es in Ordnung, ja. Mhm.
Doch, warum er vegan sei?
Keine Ahnung.
Ich werde es rausfinden. Also mal flugs bei Kursleiterin Sarah nachgefragt.
Ja, das ist immer der erste Gedanke. Auch nicht zu Unrecht, weil ja tatsächlich auch manchmal auf Produkten vegan draufsteht, wo man sich wirklich fragt, was soll das denn jetzt? Irgendwie zum Teil irgendwie auf Wasser. Also wirklich absurd. Aber beim Wein ist es nicht absurd, weil einige Weine wirklich mit Gelatine geklärt werden. Also ist nicht so abwegig.
Zurück zum zwiebelbratenen Martin. Und ein wenig mit Wissen hausiert. Die Zwiebeln mochten jedenfalls den Wein.
So sollen die wahrscheinlich sein, denke ich mal.
Weinselig. Ich würde mal sagen, zum Wohl. Ja, tschüss.
Stößchen, lieber Martin, die Zeit schreitet fort. Der Blick geht zur Uhr, mein Zug fährt bald. Doch der Duft verspricht viel.
Ich nehme dann nachher die Flasche mit.
Die weinseligen Zwiebeln hat Christa vorher in mühevoller Kleinarbeit in Streifchen geschnitten. Nein, sagt sie tapfer, ihr sei nicht zum Heulen zumute.
Nö, ich bin ja Hausfrau, wir haben sowas gewohnt. Ne?
Jetzt studiert sie unter den strahlend hellen Neonröhren der Deckenbeleuchtung die ausgeteilten Rezeptzettel und meint,
für mich als Sehbehinderte habe ich zu wenig Licht. Ich muss mich sehr anstrengen, um das zu lesen. Ne? Ansonsten ist es eine tolle Sache.
Wie gerufen läuft mir Kursleiterin Sarah ins Mikro und so nehme ich einen Zwischenstand.
Sehr gut, ja. Also die ersten sind schon gleich fertig. Das Einzige ist die Hauptspeise jetzt, aber da muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Druck machen.
Ein paar Damen kosten den Teig der Patties.
Es ist nicht so schlecht, aber es ist auch noch nicht der Hit.
Wir müssen jetzt mal mit der Masse hier vorankommen. Die müssen wir nämlich noch einmal durchbraten.
Ach ja, die gekochten Linsen müssen noch in den Teig. Kochmeisterin Sarah lässt sich die Masse auf der Zunge zergehen.
Finde ich gut, ja.
Etwas Curry verleiht vielleicht noch exotischen Reiz.
Ein bisschen vielleicht, aber nicht mehr viel.
Und auch Brigitte bringt ihre Geschmacksknospen zum Erblühen.
Es fehlt auf jeden Fall Pfeffer. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das schlecht schmeckt.
Nö.
Wieder zur Vorspeise. Die Avocados sind entkernt, das Fruchtfleisch aus der Schale geholt. Das ging auch ohne Augenlicht, glaubt man Christa.
Und jetzt mit dieser Apfelsinen, das ist ein bisschen schwierig.
Avocado, das kennt man, fachsimpeln die Damens. Maria und Sonja mischen mit.
So zum Grillen mögen wir das ganz gerne. Mhm. Das schmeckt auch sehr gut.
Steak kennen wir, auch mit Toastbrot. Mit Creme fraiche, dann wird das püriert. Zitronensaft, genau. Ja.
Und dann intime Geständnisse aus der Küche einer westniedersächsischen Hausfrau. Sonja beichtet.
Ich habe heute schon gekocht. Bei uns gab es schon Schnittchen mit Rotkohl und Kartoffeln und Soße und Rosenkohl. Jetzt bin ich hier. Ja, vegan ist ja mal eine ganz andere Hausnummer, weil bei uns muss immer ganz viel Fleisch auf den Tisch. Und mal weniger Fleisch ist ja auch viel gesünder.
Wäre es da nicht eine Idee, der Woche ein paar vegetarische oder gar vegane Tage zu spendieren?
Doch, das kann ich mir wohl gut vorstellen. Aber man traut sich so im Alltag da nicht so ran. Man hat immer so alte Gewohnheiten. Ne? Man kennt das ja vom Frühjahr, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, so die Ostfriesen. Ne? Aber jetzt mal was anderes kochen, ist ganz interessant. Ne, Maria?
Ja, mein Sohn war ja Veganer. Und da habe ich nur gedacht, oh, das geht ja gar nicht. Ne? Aber du, und dann auf einmal, oh, hat er doch Fleisch gegessen. Ne? Aber ich habe gedacht, das ist auch mal was anderes.
Man muss aber überlegen, was man dann kocht. Ne?
Katrin hat sich derweil rekordverdächtig um die Orangen bemüht, nach Vorarbeit eines anderen Gruppenmitglieds.
Es riecht wunderbar, ganz frisch.
Hinten am Esstisch sitzen bereits zwei ältere Herren, gemütlich beim Bierchen. Motto: Kochen und kochen lassen. Heinz kennt seine Grenzen.
Ich bin mit in der Küche. Ich unterhalte meine Frau. Früher konnte ich auch noch Kartoffeln schälen, aber wenn die klein und rund sind, ist das unmöglich für mich.
Bei allem Respekt, jeder tut heute, was er oder sie kann, ohne Stress und ohne Zwang.
Die Damen, die sind ja so mit dem Ei vorbei, da kann man einfach nicht da eingreifen. Tisch decken, Tisch abräumen, diese Arbeiten, die konnte ich machen, aber kochen, nein.
Beim Burger-Team formen sie gerade die Patties. Sarah hilft beim Formfaktor.
Den kannst du jetzt so lassen, aber ich würde für die nächsten ein bisschen weniger Masse nehmen. Zu dick, dann wird er nicht gut durch. Dann lieber ein bisschen dünner, da kommen ja auch noch Kürbis drauf und alle möglichen anderen Zutaten.
Flache Scheibchen formen, komisch, die halten tatsächlich ohne Ei und mit wenig Öl in der Pfanne werden sie gebraten. Sarah wundert sich über meine Zweifel.
Das findest du sparsam? Ich würde tatsächlich aber zum Umdrehen nochmal Öl nachgießen und einfach vorsichtig.
Derweil Wolfgang die Kürbisspalten zum Belegen der Burger bereits brät.
Inspirierend ist es, es wird nur langsam heiß hier. Aber sonst macht's Spaß, ja.
Die Salaterie hat ihre ansehnlichen Ergebnisse bereits auf einem Servierwagen platziert. Marion Freutz.
Super, ist echt lecker.
Rita nimmt als Anregung des Abends mit.
Auf alle Fälle, dass ich rote Beete wieder reinarbeite. Ansonsten so diese ganze Kombination mag ich generell gerne. Das heißt, so ein bisschen Obst mit in den Salat hinein. Wie mein Mann drauf anspricht, weiß ich nie. Ich mag das für mich sonst zu Hause auch. Eine Melone mit reinschneiden, Weintrauben und so. Immer lecker.
Und im Bruschetta-Team, die Weißbrote sind bereits mit Knoblauchbutter versehen. Im Ofen, die Avocado-Oliven-Orangencreme wartet aufs Bestreichen, ziehen die Kursteilnehmenden schon ihr persönliches Fazit.
Ich habe vegan sowieso noch nie gegessen. Gemeinschaft schon alleine, das gemeinsame Kochen, das ist sehr schön. Das macht mir Spaß.
Toll, ja. Und man kann ja sich unterhalten. Ja. Ich finde das gut. Ich denke, das werde ich wohl nachkochen.
Ja, meinst du?
Ja, doch.
Ich werde es jetzt ja auch probieren und dann kann man ja sehen.
Unterdessen sind einige der Patties für die Burger etwas dunkel geworden. Ausschuss, urteilt Sarah.
Das geht, aber das ist auf jeden Fall zu schwarz. Es gibt ja Menschen, die dann sagen, ja, Röstaroma ist auch lecker, aber wenn es zu dunkel wird, ist es auch krebserregend und nicht mehr gesund.
Wenn man schon dabei ist, will man auch was lernen. Patties Traumfarbe?
Die einen mögen es ein bisschen dunkler, die anderen eher hell. Bei diesem Fleischersatz ist es jetzt natürlich nicht so wie bei dem richtigen Fleisch, dass das in der Mitte richtig durch sein muss. Da die Zutaten keine rohen Zutaten sind, muss es einfach nur warm und ein bisschen kross sein.
Werden die Schwarzen jetzt als abschreckendes Beispiel nachher gezeigt? Oder?
Mal schauen. Das wird dann als Versagen der Gruppe vorgeführt. Nein, Quatsch.
Und dann erhält die Hamburger-Gruppe den kulinarischen Ritterschlag.
Ich finde, dass ihr euch hier sehr, sehr gut schlagt. Ihr habt auch eindeutig die schwerste Aufgabe hier.
Jetzt heißt es Fließbandarbeit. Alle leicht angebackenen Brötchen in eine Reihe und dann belegen. Sarah ist glücklich.
Wie sie hier die Straße aufgebaut haben, sodass wirklich alle in Reihe und Glied liegen und dann man nicht jeden Burger einzeln macht, das würde ewig dauern, sondern halt einfach sagt, man fängt mit der Mayo an, jedes Brötchen mit Mayo und so weiter. Also jede einzelne Zutat dann in einem durch Tomaten, Gurken, Salat. Genau, und am Ende kommen dann die frischen, heißen Patties. Dann noch gebratener Kürbis, dann wird der Deckel drauf gemacht und dann gibt's Essen.
Irgendwann zwischen der ganzen Kochkurserei greife ich mir die junge Frau am Ärmel. Sie sei auf Umwegen zum heutigen Kochkurs gekommen, sagt Sarah Ruhe.
Eigentlich einfach dadurch, dass ich super gerne koche. Und dann, kam der Verein auf die Idee, dass das doch mal eine spannende Alternative wäre, mal was Veganes zu machen.
Auch beruflich koche sie seit einiger Zeit.
Ich habe gerade einen Kaffee eröffnet, also Kaffeekuchen und eben auch Mittagessen. Auch vegan.
Es ist das Kaffee, viel leicht. Der mögliche Sprachwitz des Wortes ist Programm. Die Motive, sich vegetarisch oder gar vegan, also ohne tierische Produkte zu ernähren, seien vielfältig.
Weil sie sagen, die vegane Ernährung ist einfach klimafreundlicher und deshalb ist gerade in der aktuellen Zeit das der richtige Weg. Andere sagen, aus moralischen Motivationen heraus, ich möchte nicht das Tierleid unterstützen, nicht die Massentierhaltung unterstützen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe.
Sie selbst lebt seit Jahren vegan und liebt veganes Essen. Mit 17 fing sie an, ohne großen Hintergrund oder moralisches Denken.
Zufällig, weil ich so eine Werbung gesehen habe von, ich glaube, das war damals Peter, der Tierschutzverein, die haben beworben, dass man einen Monat lang so eine Challenge mitmachen kann. Einen Monat vegan und dann kriegt man so Rezepte zugeschickt und ich fand es einfach spannend und habe gedacht, das mache ich mal mit. Und erst in dem Monat habe ich mich eigentlich mit der Thematik auseinandergesetzt und die ganzen Vorteile gesehen und einfach festgestellt, dass es mir gar nicht so schwer fällt und dann bin ich dabei geblieben.
Hermann Reiners freut sich über den Erfolg des heutigen Abends und ist sich jetzt schon sicher, er will das Gericht nachkochen.
Versuch das dann auch mal alleine, bevor ich andere dazu einlade.
Und ob man das Kochen in der Gruppe wiederholen werde?
Das werden wir dann sehen, ne?
Ich will mir natürlich den Termin schon hier jetzt eintragen, ne?
Ach so, ja gut. November ist immer der Termin dafür. Immer November.
Kurz vor Schluss vom Kurs möchte ich doch noch einmal nachfragen. Wie findet man am besten zum vegetarischen oder veganen Essen? Die Kochkursleiterin. Ganz die Ruhe.
Das Beste ist, einfach auszuprobieren, weil wer es einmal ausprobiert, merkt, dass es nicht so viel Verzicht ist und dass es wirklich ausreichend und nahrhafte genug Alternativen gibt.
Ach ja, und reicht das? Ich meine, ein echter Kerl, der braucht doch, Nein, entgegnet die blonde Frau, schüttelt den Kopf mit keckem Schwung ihres Pferdeschwanzes.
Wenn man sich mal in der Tierwelt umschaut, gibt es einfach auch genug sehr massige, große Säugetiere, die sich auch pflanzlich ernähren und ja offensichtlich muskulös und groß sind und mit ihren Nährstoffen durchaus auskommen.
Und dann bringt sie noch ein Argument, vielleicht echt aus dem Bauch und mag sein, nicht auf alle übertragbar.
Dass ich sehr selten krank bin, also sehr auffällig selten. Ob es jetzt an der veganen Ernährung liegt oder an irgendwas anderem, kann ich natürlich nicht 100% sagen, aber es könnte auf jeden Fall ein Zusammenhang bestehen.
Die Nachtischler gewähren sich derweil, da sie fertig sind und das Produkt, das Backen im Ofen erwartet, bereits ein Bierchen. Sigi schenkt Einblicke in das tiefe Verständnis der Menüfolge.
Wir haben noch ein bisschen Zeit mit unserer Auflaufform.
Und Ex-Koch Hermann weiß auch warum.
Die tun wir jetzt im Backofen, wenn die mit der Vorspeise anfangen.
Auch der Heinz nimmt bereits ein Bierchen und seine Auszeit im Dienste des Ganzen.
Die haben gesagt, die müssten fertig werden. Und habe ich gesagt, wenn ich da weggehe, kann das was werden.
Und die Niederländerin Marion hat den Abend in der Salatgruppe genossen. Aber nichts geht über Poffertjes.
Nee, Poffertjes sind einmalig. Das ist einfach ein Essen, wo man als Holländer immer so nebenher so essen kann. So wie Pfannkuchen oder Pepernoten oder Frikadellen. Das erinnert einem auch. Das ist einfach Heimat.
Gabi ist fast schon vom Kochen satt.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eben zu meinem Mann gesagt, ich brauche gar nicht mehr essen. Es ist jetzt gut. Ich bin richtig zufrieden. Ich habe probiert. Also meine Kartoffeln, die ich gekocht habe, die schmecken auf jeden Fall.
Ihr Mann Wolfgang blickt zurück und meint zustimmend.
Es sah etwas chaotisch aus, aber zum Schluss kommt dann doch was bei raus. Es ist lustig. So allein die Beobachtungen sind interessant. Die Hausfrauen machen ihre Hausfrauenarbeit. Toll.
Was machen die Männer?
Die sitzen meistens und diskutieren.
Nein, die haben auch gekocht und haben sich auch da richtig eingebracht. Das fand ich gut.
Wahrscheinlich überlassen die das lieber denen, die es besser können.
Was erzählen Sie Ihrem Mann heute Abend?
Ja, dann sage ich, das war eine Erfahrung. Und ja,
unbedingt wiederholen.
Brigitte ist gerade im Überschwang.
Das hat echt viel Spaß gemacht und bin jetzt ganz gespannt, wie es gleich schmeckt. Wir sind zufrieden.
Und sie empfiehlt auch anderen Gruppen im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, diese Erfahrung des gemeinsamen Kochens zu teilen.
Unbedingt nachmachen. Ja.
Irgendwann kurz nach 8 abends spricht Sarah Ruhe ihre Schlussworte, bevor das gemeinschaftliche Essen beginnt.
Und ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ja. Lasst es euch schmecken. Absolut. Schön, sehr, sehr schön.
Applaus und Geräusche des Genusses in der Gemeinschaft. Ein Moment, der dem geneigten Journalisten ein wenig Bitternis brachte. Der musste nämlich seinen letzten Zug aus Aschendorf erreichen, nahm sich fix ein Bruschetta. Nebenbei, es schmeckte wunderbar. Krosses Brot, aromatische Avocado-Creme mit exotischer Orangennote. Genoss es im Taxi, träumte auf der langen Zugfahrt nach Hannover von wunderbaren veganen Gerichten und fasste den Entschluss, das koche ich nach. Und nächstes Mal bin ich wieder dabei, wenn die Gruppe Seen Papenburg in der Region Ostfriesland inklusiv kocht.
Den gesamten ungekürzten Beitrag hören Sie auf der Internetseite des BVN unter www.blindenverband.de. Es folgen die Nachrichten in Ihrem BVN-Radio.
Preis für sinnvollstes Hilfsmittel verliehen. Eine Jury wählte das sinnvollste Hilfsmittel für taubblinde Menschen. Das Tabli der Firma Helptech ist Anfang Dezember in Hannover von einer Jury aus 5 hörsehbehinderten oder taubblinden Menschen zum sinnvollsten Hilfsmittel gewählt worden. In mehreren Sitzungen und nach intensiver Beratung hatten die Jurymitglieder die eingesandten Hilfsmittel auf Barrierefreiheit, Alltagstauglichkeit und Beschaffenheit bewertet. Gewinner ist das Tabli der Firma Helptech aus Hamburg. Dieses innovative Hilfsmittel ist nicht größer als ein Smartphone. Es wird mit einer Breitzeile bedient und ermöglicht taubblinden oder hörsehbehinderten Menschen einen Dialog in Echtzeit. Das Tabli ist die direkte Übersetzung zwischen Brei und Schwarzschrift. BVN Newsletter abonnieren. Seit 2018 versendet der BVN Newsletter an seine Mitglieder. Neues, Wissenswertes, Wichtiges, Politisches, Sportliches, Kulturelles und vieles mehr aus dem Bereich des Blinden- und Sehbehindertenwesens erreicht Sie persönlich ohne Umwege. Das Anmelden ist ganz einfach über unsere Internetseite www.blindenverband.org/newsletter. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein oder kontaktieren Sie Beate Dähling, Mitarbeiterin in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, telefonisch unter Hannover 0511 51 04 225 oder per E-Mail beate.dähling@blindenverband.org. Anmerkung: Dähling mit AE und H. Von Zeitfressern und Lampenfieber. Es sind noch Plätze frei bei der Jahresfortbildung der Fachgruppe für Büroberufe der Blinden- und Sehbehindertenvereine in Deutschland. In verschiedenen Workshops geht es unter anderem um den Umgang mit Zeitfressern, die im Arbeitsalltag Ressourcen stehlen, oder um Strategien gegen Sprechangst und Lampenfieber. Das Seminar im Aura Hotel Saul Group beginnt am 25. Januar 2023 und endet am darauffolgenden Sonntag. Der Anmeldeschluss wurde bis zum 9. Januar verlängert. Das ausführliche Programm erhalten Interessierte bei Thorsten Reser vom DBSV, E-Mail t.reser@dbsv.org. Staatstheater Braunschweig, Stück mit AD. Das Staatstheater Braunschweig bietet in den kommenden Monaten folgende Stücke mit Audiodeskription an. Am Sonntag, dem 8. Januar 2023, wird um 15 Uhr das rund 75-minütige Familienstück Robin Hood von Stefan Beer und Georg Burger mit AD aufgeführt. Spielort ist das Große Haus. Am Sonntag, dem 19. Februar, zeigt das Staatstheater ab 19.30 Uhr Der ideale Mann, die Politkomödie von Oscar Wilde um Insidergeschäfte und Doppelmoral, wird im Kleinen Haus, Adresse Magnitur Wahl 18, aufgeführt. Am Sonntag, dem 5. März, wird um 14.30 Uhr die Operette Kloklo von Franz Lehár im Großen Haus mit AD angeboten. Kontakte und weitere Informationen gibt es beim Staatstheater unter Telefon 0531 123 4567 oder per E-Mail an barrierefrei@staatstheater-braunschweig.de. International Low Vision Song Contest 2023. Gemeinsam mit Views International organisiert der DBSV Jugendclub einen Wettbewerb für MusikerInnen aus der ganzen Welt. Das Finale des International Low Vision Song Contests ILSC als Online-Show live auf YouTube findet am Freitag, dem 12. Mai 2023 statt. Für die deutsche Vorauswahl, die ebenfalls als Online-Show am 14. April stattfinden wird, können sich Musikschaffende mit Seheinschränkungen mit ihrem Song bis zum 1. März als Teilnehmende bewerben. Einzelheiten für Teilnehmende und Fans finden Sie unter www.dbsv.org. Rückfragen und Bewerbungen senden Sie per Mail an ilsc@dbsv.org. Louis Braille Festival 2024. Save the date. Zum 5. Mal wird es ein Louis Braille Festival geben. Damit Sie sich das Datum schon jetzt rot im Kalender ankreuzen können, es findet statt Anfang Mai vom 3. bis 5. Mai 2024 in Stuttgart. Wir möchten Sie heute schon zu diesem in Europa einzigartigen Fest der Begegnung zwischen blinden, sehbehinderten und normalsichtigen Menschen einladen. Nach 5 Jahren holen der DBSV, der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V., BSVW und die Nikolauspflege in Stuttgart das Festival in die Schwabenmetropole. Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung gestalten das Programm für ein Festival, das das Miteinander feiert. Ob Abendshows, gemeinsames Singen, Hörspiele, Konzerte, Gaming, Markt der Begegnungen, Tanzen oder Führhund-Lounge, das Louis Braille Festival wird in der Liedhalle und dem angrenzenden Hotel Maritim mit der historischen Reithalle ein vielfältiges Programm für Sie bieten. Zum Mitmachen und gemeinsamen Erleben mit Familienangehörigen, Freunden und Freundinnen aus ganz Deutschland und Europa. Auf www.dbsv-festival.de finden Sie alle aktuellen Infos zum Louis-Braille-Festival. Sie werden selbstverständlich im Laufe der Vorbereitungen kontinuierlich ergänzt. Mit Programmvorschlägen und Anregungen zum Festival können Sie sich gerne wieder an info@dbsv-festival.de wenden. Blip-Hörtipp. Spektrum der Wissenschaft. Wissenschaftliche Fakten statt Vermutungen und Gerüchte. Eine Fachzeitschrift, die Forschungsergebnisse verständlich macht, scheint wichtiger denn je. Das Monatsmagazin Spektrum der Wissenschaft widmet sich diesem Ziel. Renommierte Wissenschaftler berichten aus ihren Fachgebieten, von der Biomedizin über Physik und Astronomie bis zur Archäologie. Die Redaktion sorgt für eine verständliche und ansprechende Darstellung. Kostenlose Hörprobe als Daisy-CD, Download-Link per Mail oder in Ihrem Daisy-Online-Zeitschriftenregal bei ATZ-Hörmedien, E-Mail atz@blindenzeitung.de, Telefon 0251 71 99 02.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wer genau hinhört, mag vielleicht noch ein wenig die südostdeutsche Sprachfärbung heraushören. Andreas Mangelsdorf kommt ursprünglich aus Sachsen. Geboren wurde er 1976 in Hannovers Partnerstadt Leipzig. Von Geburt an hatte der kleine Andreas Seheinschränkungen und erblindete mit 6 Jahren infolge eines Unfalles. Seit November ist er der neue Beauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderungen in der Stadt Hannover. Er löst damit als sinnesbehinderter Mensch die mobilitätseingeschränkte Rollstuhlfahrerin Andrea Hamann ab. Notwendig der Umbau des Arbeitsplatzes. Mangelsdorf.
Ich hatte doch einiges schon von der Stadt bekommen, denn ich hatte vorher Kontakt aufgenommen. Ab dem Moment, als ich wusste, dass ich die Stelle hier bekomme, habe ich gesagt, das und das brauche ich. Also gab es hier ein entsprechendes Telefon. Mein PC, der hier im Büro steht, der war schon mit einer Version von JAWS aufgespielt, damit ich meine Braillezeile, die ich mitgebracht habe, aus dem Blindenverband nutzen konnte. Denn ich habe ja, als ich beim Blindenverband angefangen habe, 2020 schon einmal eine Arbeitsplatzausstattung bekommen. Und da muss man ja nicht jedes Mal eine neue Braillezeile mit beantragen. Und somit konnte ich die meisten Sachen hier schon machen. Neben meiner Arbeitsplatzassistenz, die ich ja auch mitgebracht habe, war das eigentlich ganz gut. Die Kleinigkeiten, die Feinheiten, um es für mich nochmal leichter zu machen, die sind jetzt noch in Beantragung. Das dauert aber, ich denke, das wird auch in den nächsten 2-3 Wochen ganz gut funktionieren, sodass dann vielleicht im Anfang des neuen Jahres mein Arbeitsplatz hier komplett blindengerecht ausgestattet ist, sodass ich Punktschrift drucken kann, dass ich alles lesen kann, dass ich eine Erleichterung habe bei der Bedienung am PC, die neueste Version von JAWS und so weiter und so fort.
Doch zurück in die Jugendzeit. Der kleine Andreas besuchte die Blindenschule, heute Sächsisches Förderzentrum im damaligen Karl-Marx-Stadt und legte sein Abitur in der Blindenschule in Königs Wusterhausen bei Berlin ab. Der junge Mann war aber sportlich, verschrieb sich dem Weitsprung auf Leistungssportlerniveau. Bis zur Jahrtausendwende absolvierte Mangelsdorf eine Ausbildung zum Physiotherapeuten in der Stadt seiner Jugend, die mittlerweile wieder Chemnitz heißt. In diesem Beruf arbeitete er denn in 3 Praxen, absolvierte 11 Weiterbildungen, unter anderem zum Manualtherapeuten bis 2020. Weiterbildung war Mangelsdorf immer schon wichtig. So besuchte er bis 2005 die Alma Mater in Leipzig, zwecks Studiums der Kommunikations- und Medienwissenschaft, mittleren und neuen Geschichte und der Namenkunde. Aus familiären Gründen wechselte er um 2010 nach Hannover und brachte sich in den Blinden- und Sehbehindertenverband ein. 2013 übernahm er die AG Mobilität und Verkehr im BVN-Regionalverein Hannover, ließ sich 2019 zum Vizevorsitzenden des RVs wählen und leitete ab 2020 die Geschäftsstelle des Regionalvereins Hannover, heute Region Leine-Weser. Seit November nun stellt Mangelsdorf seine Arbeitskraft in den Dienst an der Inklusion in der Landeshauptstadt Hannover. Im zweiten Stock des schönen Rathauses am Maschteich hat er mit seiner Assistentin und einer Verwaltungskraft ein Zimmer mit Fenster zum Hof bezogen. Cineasten wissen, von Zimmern mit Fenster zum Hof ließe sich allerlei beobachten. Doch Mangelsdorf verlässt sich lieber auf Gespräche, Beschreibungen, Akten sowie das, was sich durch Begehung von öffentlichen Räumen mit Langstock physisch erarbeiten oder aber auch aus Plänen erkennen lässt. Seine Vorgängerin Andrea Hamann hinterließ mit ihrem Ruhestand das Büro Besenrein. Doch da Barrierefreiheit und Inklusion Generationenaufgaben sind, noch mit vielem, was abzuarbeiten ist.
Allerdings waren die Tücken im PC versteckt, gab hier eine Menge Baupläne, die bearbeitet werden mussten für Bushaltestellen, für Krankenhäuser, halt so die alltäglichen Büroarbeiten, die so anfallen.
Diesen widmet sich Mangelsdorf nun mit dem gleichen Elan wie seine Vorgängerin. Denn selbstverständlich bedeutet der Wechsel von einer mobilitätseingeschränkten Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderungen zu einem sehsinneseingeschränkten Beauftragten keinen kompletten Wechsel in der Ausrichtung der Arbeit. Mangelsdorf ist sich als ausgebildeter Blickpunkt-Auge-Berater und ehemaliger Mitarbeiter im BVN seiner fachlichen Ausrichtung auf Aspekte der Seheinschränkung bewusst. Somit kenne er die Belange blinder oder sehbehinderter Menschen sehr gut, sagt er. Es seien schließlich seine eigenen. Doch er werde seine Routine entwickeln, alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Behinderungsformen im Blick zu haben. Denn auch schon beim BVN lernte Mangelsdorf, über den Tellerrand zu schauen. Bekannte Gesichter, Bewerter, Mitstreiter helfen dabei dem Neubestalten Stelleninhaber im Sinne behinderter Menschen.
Das Finden von Kompromissen zwischen allen Behinderungsarten, das habe ich tatsächlich schon im Blindenverband sehr, sehr gut gelernt. Ich habe teilweise Projekte, die ich im Blindenverband betreut habe, die ich auch jetzt noch betreue, sozusagen von städtischer Seite aus. Also es gibt schon eine Menge Schnittmengen, wo ich sagen kann, die erleichtern mir den Einstieg hier bei der Arbeit in der Stadt schon ungemein.
Seit Einrichten der Stelle einer städtischen Beauftragten für Menschen mit Behinderung im Jahre 2000 liegen dessen Schwerpunkte laut Stellenbeschreibung darin, sich einzusetzen für eine barrierefreie bauliche Gestaltung öffentlicher Anlagen und Gebäude, eine barrierefreie Gestaltung und Planung des öffentlichen Nahverkehrs, Inklusion in Kindergärten und Schulen, die Mitwirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Förderung des Behindertensports und die Förderung von Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen. Dabei möchte und darf Mangelsdorf laut sein, den Belangen der Menschen mit Behinderungen eine kernig vernehmbare Stimme geben.
Also ich habe schon doch eine ganze Menge Möglichkeiten. Zum einen habe ich das große Glück, dass die Menschen auf mich zukommen, also Architekten, Bauherren, die Stadt selbst, die Eigentümer von Gebäuden, die kommen auf mich zu und erwarten ja auch, dass ich laut bin und sage, so muss es gemacht werden, das sollte gemacht werden, das kann gemacht werden. Ist ja immer noch ein Unterschied.
Wobei seine Einordnung in das hierarchische Gefüge der Stadtverwaltung Mangelsdorf im lauten Auftreten Vorschub leistet. Der Behindertenbeauftragte besetzt eine Stabsstelle und ist damit direkt dem Oberbürgermeister unterstellt.
Dadurch habe ich schon auch Möglichkeiten zu sagen, so, das kann ich so nicht akzeptieren. Das heißt also beispielsweise, wenn ein Bauantrag gestellt wird, dann landet er bei mir auf dem Schreibtisch. Ich muss gucken, ob das barrierefrei ist. Und wenn ich sage, nein, das ist nicht barrierefrei, dann kann es auch schon passieren, dass der Bauantrag eben nicht bewilligt wird.
Und wer nun denkt, oh mein Gott, gerade haben wir alles so schön neu gebaut oder renoviert und jetzt kommen die Behinderten und wollen wieder alles umändern, der muss sich vormodernes Denken vorwerfen lassen. Rechtzeitig mit den VertreterInnen von Menschen mit Behinderungen gesprochen, spart Kosten notwendiger erneuter Umbaumaßnahmen. Hier habe denn mittlerweile auch ein Wandlungsprozess in den Köpfen der Leute eingesetzt, sagt Mangelsdorf.
Die städtischen Bauherren haben erkannt, dass die frühe Beteiligung von behinderten Menschen oder in meinem Fall des Behindertenbeauftragten der Stadt dazu führt, dass man eben deutlich Kosten spart. Das heißt, wenn ein Bau geplant ist, dann werden wir schon in der Regel in der zweiten bzw. dritten Planungsphase eingebunden. Da steht quasi erstmal nur der Gedanke, wie soll das Haus am Ende aussehen oder der Straßenzug, der Hochbahnsteig.
In diesem Stadium ist über das Was und Wie von Elementen der Barrierefreiheit noch nichts entschieden.
Und es geht einfach nur darum, das Haus oder die Straße so vorzubereiten, dass man das alles installieren kann. Und wenn ich da schon drauf achte, dass alle Maße eingehalten werden, dann fällt es den Architekten am Ende leichter, auch barrierefreiheit herzustellen.
Käme er erst in einer späteren Phase hinzu, um festzustellen, dass bestimmte Maße im Sinne der Barrierefreiheit nicht eingehalten wären, seien die gesamten bisherigen Pläne über den Haufen zu werfen. So sieht sich Mangelsdorf als Beauftragter für Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit seiner Verwaltungskraft und seiner Assistentin in einer gut wirksamen Position.
Also, dass wir so früh schon beteiligt werden, ist unser großes Glück.
Sind die beiden Monate November, Dezember 22 vielleicht der Orientierung in die neue Stelle gewidmet, hat sich Mangelsdorf für das nächste Jahr gleich einiges Neues oder Wiederzubelebendes vorgenommen.
Erstmal natürlich wieder das ins Leben rufen des Runden Tisch für Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt Hannover. Das wird jetzt in naher Zukunft wieder stattfinden. Dann baut ja die Stadt und auch die Region Hannover Velorouten bzw. Radschnellwege. Da werden wir sehr stark mit drauf achten müssen, dass die für Menschen mit Behinderungen nicht zu gefährlichen Verkehrshindernissen werden. Ganz großes Thema sind die E-Scooter. Das ist ja in aller Munde heutzutage. Da wird es darum gehen, die Verwaltung davon zu überzeugen, dass wir feste Abstellplätze bekommen. Das wird ein großes Thema sein. Und natürlich der Umbau der Innenstadt, der ja für mehr Lebensqualität innerhalb der Innenstadt sorgen soll. Und da geht es auch darum, dass wir die Menschen nicht ausschließen, die halt doch noch mit dem Auto fahren müssen, weil sie nicht so weit laufen können. Da müssen wir gute Lösungen finden, aber da sind wir auf einem guten Weg. Da habe ich mir das Okay von unserem Oberbürgermeister geholt, dass das auch im Interesse der Grünen Partei steht, dass eben halt da ein guter Dialog stattfindet. Und eine letzte Aufgabe, die auf mich zukommt, ist, mir hier Verbündete zu suchen, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, wo ich weiß, wenn ich die anspreche, kann ich Dinge in Gang bringen oder vielleicht auch dafür sorgen, dass für Vorschläge Mehrheiten entstehen. Also ich muss noch sehr viel netzwerken.
Das kann sich dann vielleicht auch durch das Aktivieren der öffentlichen Meinung bezüglich Barrieren im Bereich privater Anbieter beziehen, im Schulterschluss mit der Regionsbehindertenbeauftragten.
Alles, was über die Stadtgrenzen hinaus geht, das fällt ja in die Region. Da gibt es natürlich eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit Frau Thiel, die das für die Region macht. Und ja, wir haben natürlich die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen und wir wissen auch, an wen wir uns wenden können und an wen wir uns wenden müssen. Allerdings haben wir immer natürlich das Problem, wir können mit gesetzlichen Geschichten argumentieren, können den privatwirtschaftlichen Leuten sagen, hey, guck mal, wenn ihr das barrierefrei haben wollt, dann müsst ihr auch etwas dafür tun. Also jeder ist gut beraten, sich an uns zu wenden, an mich oder an Frau Thiel.
Um gemeinsam herauszufinden, wo Stellschrauben seien. Wobei sich Mangelsdorf durchaus lieber als Hilfesteller denn als Durchsetzer sehen mag. Denn so betont der langjährig Ehren- wie hauptamtliche Aktivist in Sachen Inklusion, es gebe auch heute immer noch eine gewisse Anzahl an Leuten mit einem merkwürdigen Verständnis von Inklusion. Mangelsdorf leicht sarkastisch?
Da muss ich zugeben, das war mir so nicht bewusst, dass es tatsächlich auch solche interessanten Menschen gibt, wenn ich das sagen darf.
Da mag eine Eigenschaft des gewichtig auftretenden Mannes im Dienste der inklusiven Gesellschaft hilfreich sein.
Ich glaube, dass gerade die Humorebene sehr, sehr viel hilft. Ich muss gestehen, das funktioniert in der Politik besser als in der Verwaltung. Aber da bin ich fleißig am Arbeiten und auch das Kraftvolle kann ich schon sehr, sehr gut einsetzen und habe das auch in allen Runden, in denen ich mich vorgestellt habe, schon angedroht. Mit mir kann man sich sehr gut streiten. Ich bin aber auch jemand, der immer an Kompromisslösungen interessiert ist, aber nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern den größten gemeinsamen Nenner finden möchte. Wenn ich irgendwann mal diesen Grundsatz verliere, dann kann ich hier die Koffer packen, weil dann habe ich, glaube ich, meinen Beruf verfehlt oder meine Mission Behindertenbeauftragter nicht richtig wahrgenommen.
Klar. Dahin möchte es Mangelsdorf nie kommen lassen. Der ehemalige Leistungssportler weiß, dass es für weite Sprünge oft eines großen Anlaufes wie Ausdauer bedarf.
Also ich rechne mal damit, dass ich noch mindestens 45 Jahre lebe und so lange will ich das so weiterführen.
Also wünschen wir dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Hannover noch so manchen kraftvollen Auftritt wie Einsatz und weite Sprünge. Im Sinne unseres gemeinsamen städtischen Lebens in Hannover. Ohne Barrieren als inklusive Gesellschaft.
Wir lassen Sie zu Wort kommen, ungefiltert. Oder um es mal salopp zu sagen, du bist gefragt, sag, was du denkst in 90 Sekunden. Es sind deine 1,30. Also Deins 30.
Hallo Leute, mein Name ist Hans Silveron. Ich bin Beisitzer im Regionalverband Oldenburg, bin 72 Jahre und meine Frau und ich, wir haben uns vor 3 Jahren ein Tandem gekauft. Und zwar ein Dreirad-Tandem, wo man nebeneinander sitzen kann. Seit 2,5 Jahren sind wir damit unterwegs und haben insgesamt 4.500 Kilometer zurückgelegt. Es macht uns sehr viel Spaß und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dieses Gerät so gut im Straßenverkehr aufgenommen wird. Wir hatten so gut wie keine Probleme in dieser Zeit mit irgendwelchen Radfahrern, LKWs, Autos oder sonst irgendwas. Sondern überall ging immer der Daumen hoch und das ist toll und ich bin begeistert. Und ich kann jedem nur empfehlen, der ein bisschen Bewegung braucht und haben will, so ein Gerät zu nutzen. Man muss nicht zu Hause sitzen. Wer Informationen darüber haben will, kann sich an den Blindenverein in Oldenburg wenden. Der kann dann dort meine Kontaktdaten erhalten und wir können uns über das Thema unterhalten. Das wäre es an und für sich. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie auch gerne einmal im BVN-Radio zu Wort kommen wollen, sehr gut, wenden Sie sich gerne ans BVN-Radio und nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Wir lassen Sie hören, wenn Sie von sich hören lassen. Mehr Infos erhalten Sie über podcast@blindenverband.de oder beim BVN unter Hannover 0511 510 40.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN-Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN-Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.